Vis-à-vis.
Elisabeth Sobotka, Sie haben ja Ihren Umzug nach Berlin in Interviews als Aufbruch und nach Hause kommen bezeichnet. Erstmal zum Aufbruch, die Staatsoper an der historischen, teils auf Historie so ein bisschen getrimmten Prachtstraße unter den Linden inmitten Berlins gelegen, in diesem architektonischen, alten, Glanz auch versprühenden Haus hier, die Staatsoper Berlin. Wie frei ist man denn da vor diesem historischen Hintergrund überhaupt für einen Aufbruch?
Ja, ich glaube, diese Freiheit muss man sich nehmen und geben. Natürlich ist unsere Hülle relativ starr, aber die innere Freiheit, wirklich auch Oper als etwas Lebendiges, Zeitgemäßes, für heute Relevantes zu begreifen, das kann einem ja niemand nehmen, Gott sei Dank. Ich finde es auch schön, dass der Ort definiert ist, in dem ich gehe, um eine Opernaufführung zu erleben. Ich übertrete eine Schwelle und komme in eine andere Welt. Also so gesehen gefällt mir das, dass das eine Setzung ist. Der Zuschauerraum, das Haus, ich gehe dorthin, um, und das ist auch so wichtig, mit vielen anderen etwas in einer ganz speziellen Atmosphäre zu erleben. Das heißt ja nicht, dass ich dann mich total aufbrezeln muss, um in die Vorstellung zu gehen. Wir haben wahnsinnig viel junges Publikum und die kommen leger. Und trotzdem, glaube ich, wirkt es auf einen Menschen, wenn er sieht, da ist ein Gebäude geschaffen, um etwas Außergewöhnliches zu ermöglichen.
Also doch so ein bisschen das Altehrwürdige darf schon noch mit dabei sein.
Das soll dabei sein, weil Oper ist altehrwürdig. Oder sagen wir so, die Tradition der Oper ist altehrwürdig. Wir bauen auf der Tradition auf. Und das ist in diesem Haus sicher ganz besonders, auch durch die lange Zeit, dass es die Oper gibt. Das Orchester gibt es seit 450 Jahren. Dann wäre es ja verrückt, wir täten so, als wären wir was ganz was Neues. Nein, wir haben die Tradition, aber wir sind heute unglaublich lebendig und wichtig.
In Bregenz, wo Sie ja für 10 Jahre als Intendantin die Festspiele an der Bühne am Bodensee geprägt haben, da standen Sie durchaus auch schon mal für spektakuläre Inszenierungen. Man erinnert sich ja nur an diesen Sommer. Da gab es Philipp Stölzels Inszenierung des Freischütz, diese tief deutsch-romantische Schauerstück. Ein Höllenspektakel hat er daraus gemacht, mit viel Wasser, Eis, Schnee. Wird es so Spektakuläres auch in Berlin geben?
Es gibt ja schon so Spektakuläres an unserer Bühne. Ich habe gestern das erste Mal eine Bühnenprobe von Turandot gesehen, vom selben Regisseur, Philipp Stölzel. Und was da auf unserer Bühne mit der Puppe passiert, ist mindestens ebenso spektakulär. Und das ist ja das Tolle an Oper. Man kann es sehr klassisch, sehr gediegen machen, man kann es total verrückt machen. Man kann nicht sagen, Oper ist so. Oper ist alles.
Jetzt kommen wir mal zu dem, was Sie ja jetzt mitbringen für die kommende Spielzeit. Sie setzen dabei ja nicht so auf die, ich sag mal, klassischen Hits nur aus dem Repertoire, sondern haben zum Beispiel im Programm auch erstmals an der Staatsoper gespielt, dann die Strauss-Oper Die schweigsame Frau und auch Janáčeks Ausflug des Herrn Brudžek. Es kommt ja auch modernes Musiktheater auch, unter anderem Bernard Foucaults Katastrophenoper Cassandra. Was ist da so ein bisschen von allem?
Bisschen von allem würde ich nicht sagen, sondern es ist die Vielfalt und den Möglichkeitsraum, den Oper eröffnet. Und gerade wenn man jetzt Die schweigsame Frau und Cassandra nebeneinander stellt. Schweigsame Frau ist eine eigentlich klassische Literaturvertonung. Richard Strauss, hier für das Haus wahnsinnig wichtig, hat über 1500 Vorstellungen als Kapellmeister dirigiert. Christian Thielemann, der als neuer Generalmusikdirektor kommt, steht in dieser Tradition und möchte natürlich auch diesem wichtigen Komponisten für die Staatsoper einen Raum geben und hat sich dieses Stück als Einstandsstück gewünscht. Und auf der anderen Seite Cassandra, ein Stück, das mit dem, was uns alle bewegt, wie gehen wir damit um, dass wir die Grundlage, mit der wir leben, nämlich unsere Umwelt zerstören, zu einer total zeitgemäßen, spannenden Musiktheaterproduktion verschmolzen hat. Und diese zwei, ich will gar nicht sagen Gegensätze, sondern das sind zwei wirklich Möglichkeiten, wie ich Oper machen kann, was ich an Oper sehen kann und wie breit das Spektrum ist, mich mit Dingen, die mich im Leben und in der Welt beschäftigen, in der Oper auseinanderzusetzen.
Die Hütte voll, Elisabeth Sobotka, salopp formuliert. macht ihn ja dann am Anfang schon Anna Netrebko als Abigail in Verdis Nabucco, erste Premiere in dieser Saison. Es gab beim letzten Auftritt von Anna Netrebko hier an der Staatsoper auch Proteste. Natürlich ist es immer noch argwünsch beäugt. Sie hat sich sehr spät erst distanziert vom Krieg in der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg, und hatte natürlich immer eine große Putin-Nähe früher auch. So, jetzt haben sie engagiert. Warum?
Weil sie aus meiner Sicht eine Ausnahmesängerin ist und für diese Rolle Abigail in Nabucco wirklich einzigartig prädestiniert ist. Und ich finde die Reaktion nicht angemessen. Anna Netrebko hat spät reagiert, sie hat sich aber sehr klar distanziert und sie war seit Ausbruch des Krieges nie wieder in Russland. Wenn jemand das anders sieht, dann ja, kann ich ja nur sagen, okay, und kann unsere Freiheit loben, dass man auch dagegen demonstrieren kann. Ob ich es richtig finde oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, das ist dann so. Ich finde, sie kann hier auftreten, sonst hätte ich sie auch nicht engagiert.
Jetzt komme ich mal zum Anfang zurück und zwar vom Aufbruch zum Nachhausekommen. Das stimmt insofern, Sie waren ja schon mal hier von 2002 bis 2007 als Operndirektorin an der Berliner Staatsoper. Manchmal ist das ja so, man kommt jetzt nach Hause nach langer Abwesenheit und denkt, oh, hier ist ja alles umgeräumt, nichts mehr am Platz. Oder man kommt nach Hause, oh, hat sich ja nichts verändert. So, wie war es denn für Sie, nach Berlin zurückzukommen?
Es sind zwei Dinge, die mich da wirklich bewegt haben. Einmal der Umbau. In der Zwischenzeit ist das Haus ja nicht nur saniert worden, sondern es wurden auch die Probenmöglichkeiten neu gestaltet und das ist wirklich unglaublich gut gelungen. Und was gleich geblieben ist, ist die wirklich einmalige Arbeitsatmosphäre hier.
Bleiben wir mal bei der Arbeitsatmosphäre, bei den Proben. Verändert hat sich ja auf jeden Fall etwas personell entscheidend. Statt Daniel Barenboim heißt nun der Generalmusikdirektor Christian Thielemann. Sie arbeiten hier das erste Mal mit ihm zusammen, Frau Sobotka?
Ja, es ist das erste Mal. Wir haben uns auch gar nicht gut gekannt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben viel gesprochen und sind jetzt in einem sehr, sehr guten Austausch und freuen uns beide auf die gemeinsame Tätigkeit hier im Haus.
Wie ist denn das tariert mit der Gemeinsamkeit? Weil bei Daniel Barenboim, man muss es schon sagen, der hat es sehr stark geprägt. Das Programm, was hier war und überhaupt das, die Geschicke des Hauses. So, wie ist jetzt da die Gewichtung zwischen Ihnen beiden verteilt?
Die Gewichtung ist, dass ganz klar ist, seine Projekte werden gemeinsam geplant, aber da kann er natürlich sich auch Dinge wünschen und Dinge vorgeben. Es ist ja so, dass wir nur gemeinsam stark sind.
Und so ein bisschen Respekt, weil manchmal gilt er auch nicht als ganz so einfach. Haben Sie den irgendwie schon vorher gehabt, wo Sie ihn nur vom Ruf her kannten?
Also welcher Mensch, und jetzt kann ich noch weiter sagen, welche Künstlerin oder welcher Künstler ist schon ganz einfach. Nein, eine gewisse Querständigkeit braucht es auch, um seine Dinge durchzusetzen. Das war bei Daniel Barenboim ganz genauso. Der hat mit wahnsinnig viel Energie gekämpft und das auch manchmal, sagen, über das Ziel hinausgeschossen. Nein, also da im Moment kann ich da gar nichts Negatives sagen.
Wie ist das eigentlich, das fällt mir auch gerade so ein, als Frau eben an der Spitze eines Opernhauses, also einer solchen altehrwürdigen Institution, gibt es ja auch nicht so häufig, Frau Sobotka. Hat man da nochmal ein anderes Standing oder sagen Sie, das kann mir jetzt gar nichts mehr, ich mache das schon seit ein paar Jahren?
Ich mache das wirklich schon seit ein paar Jahren. Hier im Haus fällt es mir ganz besonders auf, weil da gibt es eine Wand in einem Besprechungszimmer, wo alle Intendanten und Generalmusikdirektoren der letzten Jahrzehnte hängen und das sind alles nur Männer. Eh klar, ich bin die erste Frau. Da muss ich dann manchmal lachen, wenn ich mir denke, ah, da wird dann irgendwann einmal mein Bild hängen. Das wird dann lustig. Sonst muss ich ehrlich sagen, nehme ich das gar nicht mehr so wahr.
In Regens mussten Sie ja das Geld vorwiegend erwirtschaften selbst. Hier in Berlin ist das Haus hochsubventioniert. Ist das so eine Beruhigung oder ist da auch ein bisschen Druck dahinter, dass man die Erwartung erfüllt?
Es ist ein großer Druck dahinter, weil der Hebel, den ich in Regens selber umlegen konnte oder kann, weil ich mit der Entscheidung, welches Stück und wie mache ich das Stück am See, ich eigentlich sehr viel wirklich selbst bestimmen kann. Das ist hier nicht. Hier kann ich wirklich nur hoffen, dass das Geld bereitgestellt wird. Und natürlich haben wir hier einen auch sehr hohen Druck der Einnahmen.
Kommen wir zur Politik. Gerade ist da ja auch viel im Gange. Es wird viel diskutiert. Die Finanzen sind allerorten knapp. Also wir haben hier gerade leicht drei Opernhäuser in der Stadt. Wie schwierig ist da die Situation? Wie sehr befindet man sich in Konkurrenz? Wie sehr sagt man, okay, da müssen wir eher vielleicht zusammenstehen unter den Opernhäusern?
Es ist beides. Es ist natürlich eine Konkurrenz, die aber wahnsinnig belebend ist und für mich überhaupt nicht zur Frage steht, ob Berlin drei Opernhäuser braucht. Berlin ist eine riesengroße Stadt. Es gibt wahnsinnig viele Besucher und Besucherinnen. Wir haben kein Auslastungsproblem. Also die Diskussion, braucht Berlin drei Opernhäuser, ist für mich obsolet. Die wurde schon oft geführt und der Beweis ist, dass die drei Opernhäuser wirklich erfolgreich sind. Aber natürlich braucht es dafür ein politisches Bekenntnis, das ist ganz klar.
Aber wenn ich Sie so höre, Oper, offensichtlich sind Sie der Meinung, sonst würden Sie wahrscheinlich nicht sitzen, Elisabeth Sobotka, hat Zukunft. Woher rührt denn dieser Glaube, Ihre Liebe überhaupt zum Musiktheater? Sie sind ja eigentlich immer seit Ihrem Musikwissenschaftsstudium, glaube ich, in diesem Bereich unterwegs gewesen, in Wien geboren. In Graz hatten Sie Station und dann Bregenz, immer Musiktheater. Woher kommt diese Liebe dazu? Wo ist dieser Glaube an die Oper gerade herangewachsen?
Der Glaube ist in der Oper herangewachsen, in der Wiener Staatsoper. Und meine Überzeugung, es ist kein Glaube, ist die Kraft, die Oper entwickeln kann. Oper, die ja alle Kunstformen der darstellenden Kunst vereint, kann eine Atmosphäre, eine Kraft, eine Überwältigung entwickeln, wie aus meiner Sicht keine andere Kunstform. Sie kann einen wirklich ins Herz treffen. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur sagen, oh, wie schön, sondern auch dieses Getroffenwerden, das einen etwas entweder erschreckt oder auch verärgert. Also mit uns umgeht und wir mit etwas umgehen, gemeinsam. Viele Menschen sitzen zusammen, es sieht sicher jemand was anderes und trotzdem haben wir ein gemeinsames Erlebnis. All das zusammen macht für mich wirklich die Oper unsterblich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.